Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch, Claudia Jakobshagen und Maggi da Silva.
Es sind nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann.
Die neuen Nazis.
Zu Beginn der Eilmeldung Folge 88, die eigentlich am Sonnabend, dem 8.8. hätte erscheinen sollen, eine Klarstellung. Wer Frauen ihre Rechte wieder nehmen will oder nicht geben, Abtreibung, Verhütung.
Wer alles Fremde als Gefahr ablehnt, die Gefahr in der eigenen Familie aber ignoriert.
Wer Leute mit anderen sexuellen Vorlieben als die eigenen verteufelt und zum Abschuss freigibt.
Wer sich über Maulkörbe beklagt, aber anderen das Wort verbieten will.
Der.
Manchmal leider auch die.
Ist Nazi. Wer nur islamistisch, christlich schwurbelnd, rassistisch und oder antisemitisch ist.
Ist demnach dennoch Nazi.
Auch wenn sie sich selbst nur sehen.
Als islamische Gläubige.
Als christliche Gläubige.
Als um Frauen und Kinder besorgte.
Als aufklärerische wahre Linke.
Not fun fact. Strasser und Goebbels haben sich anfangs auch als Linke bezeichnet.
Why don't we do it in the shoe?
Übrigens.
Nach Recherchen des Militärbloggers UM haben am Berliner CSD-Sonnabend bis 22 Uhr einschlägige AfD-Sympathisanten gegen die LGBTQI-Community nach Herzenslust gepöbelt und zu Gewalt aufgerufen.
Ab 22 Uhr.
Nach Bekanntwerden der Herkunft des Täters, der libanesischen Eltern, er ist hier geboren und hat einen deutschen Pass,
schwangen sich viele zu Verteidigern der Community auf.
Das gleiche Prinzip, die Beschützer im Club, die nur die Konkurrenz ausschalten wollen.
Übrigens,
hier in der Eilmeldung wird seit Folge 1 geradezu gepredigt, Islamismus ist Faschismus.
Jetzt sickert's langsam endlich allgemein durch.
Bringt natürlich Wassermelonen, die ihre Gegnerinnen gern als Zionazis beschimpfen, in Erklärungsnot.
Allerdings, das grundsätzliche Problem besteht fast exakt wie vor 100 Jahren genau so.
Umso unbegreiflicher, dass echte Demokratinnen in den Parlamenten daraus offensichtlich nicht gelernt haben.
Dass nämlich viel zu viele Konservative ähnlich denken wie Nazis. Wobei die Übergänge natürlich wie immer in der Realität fließend sind.
Ein eher konventionelles Frauenbild und eine in Hass lappende Reserviertheit gegen andere. Wie Lesben, Schwule, Gehandicapte, vermeintlich meist vom Aussehen vermutete Fremde.
So sind heterosexuelle Lehrer völlig harmlos, was junge, attraktive Mädchen angeht.
Aber sobald ein schwuler Lehrer kommt, gibt es Bedenken wegen der Jungs.
Nebenbei auch vielsagend, um die Mädchen wird sich nicht so gesorgt.
Kein Wunder, wenn selbst angeblich linke Ex-Hausbesetzer der festen Überzeugung sind, dass alle Schwulen permanent Sex wollen und damit allein durch ihre Anwesenheit seine Kinder belästigen.
Ähnlich übrigens den Ansichten konservativer Muslime, die noch keine Islamisten sind.
Und bis auf einzelne bisher bekannt gewordene Fälle, wo Nazis und Islamisten sich nach gefakten Tinder-Dates zur Schwulenjagd verabredet haben, hassen sich deutsche Nazis und Islamisten bis aufs Blut.
Zu unserem Glück sind beide sehr fanatisch und verbohrt, was ihnen den klaren Blick auf die Tatsache verstellt, dass sie absolute Brüder im Geiste sind.
Was uns nicht in Sicherheit wiegen sollte, wie auch Bodo Wartke weiß.
Nun, eine Frau gehört natürlich an den Herd. Die ist nur dazu da, dass sie Kinder gebärt. Und sonst gehört sie ganz körperverschleiert, damit man mit ihr weniger Schererei hat. Und Schwule sind noch alle krank. Die gehören ausgerottet durch die Bank. Ey, wir sind am Ende unserer Geduld. Ach ja, und die Juden sind an allem schuld.
Immerhin schon 2025 hatte das ARD-Format Steuerung F eine Ahnung.
Ein Neonazi wird zum IS-Terroristen.
Das klingt ganz schön irre. Oder passt das doch besser, als man denkt?
Aber schon wird mit dem Arsch diese Erkenntnis wieder eingerissen.
Früher war er selbst rechtsradikal.
Und möchte man fragen, was ist er jetzt?
Etwa ein Linker?
Wie immer bevorzugen wir statt Ahnungen knallharte Recherchen.
Was ich als Kriegsreporter über Islamisten und Nazis gelernt habe.
So analysiert Kriegsreporter Konstantin Fleming auf YouTube das.
Rechtsextremisten und Islamisten voneinander profitieren und sich sogar gegenseitig brauchen.
und den Weg in den unkontrollierten Faschismus bereiten, wie vor 100 Jahren die Konservativen den Boden.
Der Bundesbeauftragte für Informationsfreiheit, die einzige Stelle, an die sich Bürgerinnen wenden können, wenn Behörden ihr Auskunftsrecht verletzen, soll ersatzlos abgeschafft werden. Kein Ansprechpartner mehr, kein Korrektiv. Wer sich wehren will, muss klagen.
Und unbehindert von faschistoiden Algorithmen und der KI-genannten künstlichen Dummheit aller Orten kündigen Nazi-Hacker normalen und vor allem weiblichen Menschen massiven Ärger an, wie der sich sinister nennende Hetzer auf WhatsApp.
Junge, ich werde dafür sorgen, dass Frauen im neuen Deutschland, dass denen größtenteils die Rechte genommen werden. Die werden nur noch kochen, putzen und die Beine breit machen und ansonsten nichts mehr zu melden haben. Die Fotzen machen alles kaputt.
Immer da, wo es weh tut, begrüßen wir die geneigte Hörerinnenschaft weltweit. Und frei nach dem Prinzip, trotz des großen Philosophen Günther Anders, die Band Gefilte Fuck mit übersetzt, lasst uns froh und glücklich sein. Wir, das sind wie immer
Claudia Jakobshagen,
Margie da Silva
und Ari Gosch.
Herzlich willkommen!
Die Musik stammt heute vor allem von jüdischen Punkbands.
Eine größere Provokation im männlich-faschistoider Banden ist kaum möglich.
Bis hierher hörten wir Gefilte Fuck.
Jetzt das feministische Kollektiv Hase Evod.
Newsflash aktuell.
Kurze Zeit nach Entdeckung eines volksverhetzenden Schriftzugs ist an der Synagoge in Cottbus ein rechtsextremistisches Symbol aufgetaucht. Die Synagoge, die sich in der ehemaligen evangelischen Schlosskirche befindet, wurde 2015 eingeweiht, als erstes jüdisches Gotteshaus in Brandenburg seit dem Holocaust. 1938 hatten Cottbusser mit Unterstützung der deutschen Behörden die damalige Synagoge durch Brandstiftung zerstört. Im ersten Halbjahr 2026 stammte 58% des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien. Wind, Sonne, Wasser, Biomasse und Bioabfall. Vom gesetzlich vorgeschriebenen Ziel ist Deutschland aber noch weit entfernt. Laut dem Erneuerbare-Energien-Gesetz muss der Strom im Jahr 2030 zu mindestens 80% aus erneuerbaren Energien stammen. Oliver Welke hat in der Heute-Show überraschende, weil selten publizierte Zahlen.
Deutschland könnte die Vermögensteuer wieder einführen. Die Vermögensteuer, die ja nur ausgesetzt ist. Warum machen wir es nicht wie die Schweiz? Bei denen zahlt man je nach Kanton bis zu 1% Vermögensteuer. Die effektive Steuerlast von Schweizer Milliardären liegt bei 32%, die einer Mittelschichtsfamilie bei 15%. In Deutschland zahlen Milliardäre 26% und die Mittelschicht über 40%.
Bei der Gedenkveranstaltung der Bundesregierung zum Jahrestag des gescheiterten Stauffenberg-Attentats auf Hitler hat ein Großneffe des evangelischen Theologen und NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer versucht, einen Kranz der AfD-Bundestagsfraktion an der Gedenkstätte im Bendlerblock in Berlin zu entfernen. Viele Nachkommen empfänden eine wirklich große Wut, wenn die Rechtsextremen hier Kränze ablegten. Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um den überzeugten Nationalsozialisten Stauffenberg vergeblich versucht, den Diktator Hitler mit einer Bombe zu töten und geplant, danach gemeinsam mit westlichen Staaten die Sowjetunion zu besiegen. Musikerin Dota Kehr weist auf eine interessante Statistik hin.
Das sind die Stromerzeuger, die 2024 weltweit neu ans Netz gingen. 92% sind erneuerbare Energien und hier der kleine rote Streifen, das ist der ganze Rest mit fossilen und AKWs. Warum? Weil Erneuerbare einfach billiger sind. Die Kilowattstunde aus Atomenergie kostet etwa 13 bis 49 Cent, die aus Windkraft 5 bis 10 Cent. Just saying.
Ungewohnt stabile Satire in Oliver Welkes staatstragender ZDF-Witzereißer-Show. Nazi-Verwirrung um Windkraft und anderes Gedöns.
Wisst ihr, wer schon in den 40ern mit Windkraft experimentiert hat, um unabhängiger zu werden vom Ausland? Hm? Die Nazis.
Leute, wir sind am Arsch.
Seit die CSU 1946 gegründet wurde, gibt es immer wieder mal große Aufregung in der Partei.
So das Monatsmagazin Konkret.
Man rottet sich zusammen gegen den großen Vorsitzenden. Man löckt gegen den Stachel, schmiedet hochbrisante Putschpläne.
Und auf einmal gäbe es einen Pfingstbrief, verschickt vom stellvertretenden Parteivorsitzenden Manfred Weber an alle Apparatschiks. Darin kommt der Name des Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Markus Söder nicht vor.
Doch alle Söderologen sind sich einig, dass das fünfseitige Mahnschreiben, das sich stilistisch an den Paulusbriefen orientiert und vermutlich KI-generiert ist, als letzte Warnung an den Staats- und Parteichef zu verstehen ist. Und zwar dahingehend, er möge erstens endlich sein inflationäres Bratwürstel- und Döner-Posting in den asozialen Medien beenden, zweitens sich anständig rasieren und drittens zumindest versuchen, den Anschein eines seriösen Politikers zu erwecken.
Doch Söder habe den Sturm im Wasserglas natürlich rechtzeitig spitz gekriegt. Aufgeräumt und glatt rasiert habe er bei Karin Mioska beiläufig erklärt, das mit den Bratwürsteln habe sich erledigt, der abgenommene Vollbart sei irgendwie passiert und den ebenso sachkundigen wie verständigen Staatsmann gemimt.
Webers Pfingstbrief stieß ins Leere. Mochten sich noch so gewichtige respektive altehrwürdige Parteigranten, Ilse Aigner, Erwin Huber, Theo Weigel, hinter ihn stellen. Söder hatte wieder mal seine legendäre Wendigkeit bewiesen.
Von alledem würden die etwa 500 Personen, die am Pfingstmontag von geschenkten Bier- und Händelmarken, Gutscheinen, geködert, das Bierzelt des Schierlinger Volksfestes gefüllt hatten, wenig Ahnung haben.
Das dreitägige Pfingstvolksfest gipfelt seit Menschengedenken im Auftritt eines CSU-Politikers. Andere Parteien werden in der 6000-Seelen-Gemeinde an der Grenze zwischen Niederbayern und der Oberpfalz seit ihrer ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 953 nicht geduldet.
In diesem Jahr habe der Bürgermeister ihn kriecherisch umgarnt. Der Ort sei stolz darauf, dass einer der ganz führenden europäischen Politiker aus unserer Heimat.
Was hat er gesagt, unser Mann in Brüssel, zu der Meloni?
Sie sei zwar nicht bei seiner Partei, der Europäischen Volkspartei, aber eine bürgerliche konservative Politikerin, mit der man gemeinsam die Aufgaben anpacken solle.
Die Mussolini-Verehrerin und der niederbayerische CSU-Mann. Da haben sich zwei gefunden. Da wächst zusammen, was zusammen gehört.
Laut Weber habe die Zusammenarbeit zwischen der konservativen EVP und den Ultrarechten um Meloni zu Mehrheiten geführt, um Vernünftiges für landwirtschaftliche Großkonzerne zu erreichen.
Die Europawahl im Juni 2024 brachte ein eklatantes Erstarken der extremen Rechten, mit der die konservative EVP seitdem immer ungenierter und routinierter zusammenarbeitet, was Weber tunlichst verschweigt.
Dafür stelle er die Kompromisse zwischen EVP, Sozialdemokraten und Grünen in den Jahren zuvor als Diktatur des Proletariats dar, der er sich habe beugen müssen.
Tja, wo kommen wir denn dahin? Kellnerin, noch eine Maß.
Prima Klima.
Diese Industrie und insbesondere künstliche Intelligenz, die verbraucht so viel Energie, Ressourcen in Form von Bodenschätzen, seltenen Erden und auch Arbeitskraft und Daten, dass man das nur mit einem weltweiten Abschöpfungsapparat weiter betreiben können wird.
So der Philosoph Rainer Mühlenhoff im Extra-3-Podcast Bosettis Woche. Allein der Energiebedarf werde den Klimawandel derart ankurbeln,
dass jede vernünftige Demokratie auf der Erde dem einen Riegel vorschieben müsste. Und deswegen wissen diese Player seit ein paar Jahren, dass Demokratie letztlich das Problem ist, was aus dem Weg gerammt werden muss, wenn man so weitermachen möchte.
Sarah Bosetti folgert.
Es gibt einfach irgendwelche sehr, sehr reichen Menschen, die gar kein Interesse daran haben, dass die Demokratie funktioniert. Die haben die Macht darüber, wie die Debattenräume ja auch gestaltet werden. Also wen pusht der Algorithmus, heißt ja nichts anderes als wer bekommt ein Mikrofon.
Wer sich ein wenig damit beschäftige, wisse,
dass Leute die Macht über unsere Debatte haben, die kein Interesse daran haben, dass die Debatte gelingt. Das Produkt ist etwas, das super nützlich dabei ist, Demokratien abzuschaffen. Und die Industrie dahinter braucht die Abschaffung der Demokratien. Hurra! Und jetzt?
Noch einmal Philosoph Mühlenhoff.
Wir müssen das Ganze auch im Kontext des allgemeinen gesellschaftlichen Rechtsrucks sehen, denn die KI-Industrie schafft es sehr gut, mit dem gesellschaftlichen Rechtsruck, also mit dem Frust oder den wirtschaftlichen Abstiegsängsten, mit der steigenden Fremdenfeindlichkeit und so weiter, gemeinsame Sache zu machen.
Gesundheit.
Der Meteorologe Jörg Kachelmann erklärt im Deutschlandfunk, man müsse sehen,
dass jetzt Deutschland nicht unbedingt das Land ist der Prävention. Wir denken daran, wie die Verbreitung von Wärmepumpen und Klimaanlagen ist in Krankenhäusern, in Sozial- und Pflegeheimen. Wenn wir jetzt an die Hitze denken, wir denken daran, dass vollkommen vergessen worden ist, dass es Ozonsmog gibt bei uns im Sommer.
Es gäbe noch viele weitere Beispiele wie
das begleitete Trinken ab 14. Deutschland ist nicht das Land, das auf seine Menschen aufpasst.
In einer sehenswerten ARD-Doku über Deepfakes von Eckart von Hirschhausen werden die Grenzen des ÖRR deutlich.
Die Kritikpunkte werden erwähnt, die Analyse aber unterbleibt.
Es geht hier nicht um Ausnahmen, die korrigiert werden sollten.
Es geht hier eindeutig um das System. Und zwar das kapitalistische.
Da endet offenbar die Rundfunkfreiheit.
Obwohl doch auch hier zu Recht die lasche EU mit ihrer Feigheit vor den USA kritisiert wird.
Anhand der Erkenntnis, dass Konzerne wie Meta ungestraft 10% ihres Gewinns mit bewusst geduldeten Fake-Anzeigen erzielen, und vergessen wir nicht, Fake ist eine Grundvoraussetzung für Faschismus, will uns die grüne EU-Digitalexpertin Alexandra Gese weismachen, dass es im Kapitalismus woanders immer korrekt und ohne bewusste Produktfälschungen zugehen könnte.
Man stelle sich vor, eine Apotheke oder ein Supermarkt würde 10% seines Umsatzes mit komplett illegalen Produkten verdienen. Das ist doch unvorstellbar.
Für staatstragende bzw. gläubige Grüne vermutlich.
Mit der Realität hat diese Grüne aber offenbar nicht viel am Hut.
Denken wir nur an den gefälschten, nicht nur billigen Honig in fast allen Supermärkten.
Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage ist es schwierig, Honigverfälschungen zu verhindern. Die Menschen verlangen riesige Mengen an Honig. Das, was Imkereibetriebe an Honig produzieren, deckt das einfach nicht ab.
Honigexpertin Rafi Faklai im ZDF.
Krasse Kunst.
Seit dem 7. Oktober 2023 werden wir mit einer sogenannten Palästina-Solidarität konfrontiert, die immer wieder offen antisemitisch ist.
So ein Post auf Instagram.
Die Gräueltaten der Hamas werden verleugnet oder relativiert. Die Terrorherrschaft der Hamas wird positiv dargestellt. Und mittlerweile äußern Teile dieser Bewegung sogar ganz offen Sympathie für den Terror des iranischen Regimes.
Falls viele darauf auch keine Lust mehr hätten, sollten Sie nach Singapur schauen.
Dieses Land hat vieles richtig gemacht und einen gesellschaftlichen Zusammenhalt geschaffen, der über eine gemeinsame Verfassung, gegenseitigen Respekt und Law and Order funktioniert. Dazu gehört eben auch, dass Regeln nicht nur auf dem Papier stehen.
Das habe jetzt die britische Band Massive Attack erfahren.
Zwei Mitglieder der Band hatten während eines Konzerts eine palästinensische Flagge gezeigt und Free Palestine gerufen. Danach wurden die Musiker von der Polizei getrennt befragt.
Nach Angaben der Band wurden ihre Hotelzimmer durchsucht und die Reisepässe vorübergehend eingezogen. Zwei Bandmitglieder dürfen nicht mehr nach Singapur einreisen. Auch weitere Auftritte der Band wird es dort nicht geben.
Natürlich könne man einzelne Maßnahmen Singapurs hart finden.
Aber wer als Gast in ein Land kommt, hat sich an die dortigen Gesetze zu halten. Und wer glaubt, ein Konzert für politische Propaganda nutzen und ausländische Konflikte in eine Gesellschaft hineintragen zu können, darf sich nicht wundern, wenn dieser Staat reagiert.
Vielleicht sollte weniger darüber diskutiert werden, warum Regeln nicht durchgesetzt werden könnten, sondern öfter danach gefragt werden,
warum wir eigentlich so große Angst davor haben, es einfach zu tun.
Der Song They Tried to Kill Us, They Failed, Let's Eat ist von der australischen Band Beatcore.
National nicht egal.
Wir können darauf warten, dass sie in den Parlamenten und auf der Straße erstarken, bevor wir sie bekämpfen. Und wir warten, warten, warten.
Danger Dan, keine Angst. Auszug aus einer Fratzbuch-Analyse des AfD-Grundsatzprogramms.
Vollständige Schließung der EU-Außengrenzen.
Was für ein Schwachsinn, der nicht mit den gesamten EU-Streitkräften durchzuführen wäre.
An allen deutschen Grenzen, an denen derzeit noch ungeregelte Einwanderung stattfindet, sind strenge Personenkontrollen einzuführen, um illegale Grenzübertritte zu verhindern.
Fragen Sie mal Deutsche. Meist keine Reichen, die in Polen oder Belgien arbeiten und dann 2 Stunden unbezahlt mehr unterwegs sind. Sehr sozial.
Alle rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber sind unverzüglich außer Landes zu bringen, sofern sie nicht die entsprechenden Ausreiseaufforderungen freiwillig befolgen.
Grundgesetzwidrig.
Wir treten ein für ein einfacheres und gerechteres Steuersystem, das mit niedrigen Steuern vor allem Mittel- und Geringverdiener finanziell entlastet.
Das ist eine dreiste Lüge. Im AfD-Steuermodell werden Reiche entlastet und vor allem Arbeitslose belastet. Beleg folgt.
Die AfD setzt sich für die Wiederherstellung des Bank- und Steuergeheimnisses ein.
Nützt das der arbeitslosen Alleinerziehenden mit 3 Kindern, die vom Jobcenter eh auf den Pfennig durchleuchtet wird? Wohl eher dem superreichen Steuerhinterzieher.
Die AfD strebt die Rückkehr zu ausgeglichenen Staatshaushalten an. Sie befürwortet die schrittweise Rückführung der ausgeuferten öffentlichen Verschuldung.
Schon Kolumbus hätte nicht aufbrechen können, wenn sich die Krone nicht völlig verschuldet hätte. Keine Schulden machen und damit Infrastruktur wie Brücken verkommen lassen, haben wir schon.
Das Klima wandelt sich, solange die Erde existiert. Die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung beruht auf bisher unbewiesenen hypothetischen Klimamodellen.
Und hier wird es kriminell.
Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst.
Über den Tellerrand.
Es ist heute angezeigter denn je, die volle Aufmerksamkeit auf den Narren im Weißen Haus zu richten.
So die Republik aus der Schweiz.
Denn hinter der immer neue Rekorde brechenden Korruption und Vulgarität des vermeintlich mächtigsten Manns der Welt verbergen sich ideologische Kräfte, deren Bedrohungspotenzial sich rund um den Globus und auch in Europa immer deutlicher bemerkbar macht. Der Technofaschismus.
Dieser sei keine Zukunftsdrohung mehr, sondern für alle westlichen Demokratien eine akute und konkrete Gefahr. Dieser Tage werde sein Zerstörungspotenzial immer deutlicher sichtbar.
Neben Elon Musk ist zweifelsohne Peter Thiel der profilierteste Vertreter des bizarren Weltherrschaftsanspruchs einer schmalen Kaste von Silicon Valley-Milliardären bzw. Billionären. Wenn sie wie zeitweilig Musk über ein persönliches Vermögen von mehr als 1.000 Milliarden verfügen.
Oder sei Weltherrschaft gar nicht mehr der richtige Begriff?
Musk will schließlich den Mars kolonisieren, mit einer kleinen Elite cyborgartig optimierter Übermenschen. Und unter Hinterlassung der normalen Erdenbewohner auf einer ohnehin dem Untergang geweihten Welt. Da nehmen sich die Vernichtungsfantasien des historischen Faschismus, die sich auf bestimmte Rassen und nicht auf die Menschheit als solche richteten, im Vergleich schon beinahe moderat aus.
Thiel, in der Hinsicht etwas bodenständiger, begnüge sich fürs Erste mit weiterhin auf dem Planeten Erde lokalisierten Rückzugsrefugien. Falls beispielsweise ein Atomkrieg den Globus verwüsten sollte, oder auch mit privat geführten Inselstaaten, die steuerbefreit und in vollkommener Autonomie einer plutokratischen Elite ein gesetzesfreies Leben ermöglichen sollen.
Nun sind superreiche Spinner mit rechtsradikalen Weltuntergangs- bzw. Welterrettungsfantasien kein gänzlich neues Phänomen. Das Bedrohliche an den heutigen Technofaschisten ist allerdings, dass sie Machtmittel in den Händen halten, wie sie niemals zuvor existierten. Musk kontrolliert allein mit X ein soziales Netzwerk mit enormem globalem Einfluss. Die britischen, die deutschen und die französischen Wahlen. Überall könnte die rechtsradikale Propaganda, die Musk über X laufen lässt, zu einem mitentscheidenden Faktor werden.
Mit besonderer Prägnanz zeige sich diese globale Einmischung schon seit einiger Zeit in Deutschland, wo Musk nichts unversucht lasse, die AfD an die Macht zu bringen. Mit einem exklusiven über X ausgespielten Weidel-Interview oder mit einem in der Welt am Sonntag veröffentlichten Meinungsstück, in dem Musk die AfD als den letzten Funken Hoffnung, das heißt als die einzige Kraft darstelle, die Deutschland noch retten könne.
Entscheidend ist jedoch, dass Musk beim Axel Springer Verlag nicht nur einen umstrittenen Gastauftritt bekam, sondern dass der Konzernchef Matthias Döpfner die Nähe zum US-Tech-Mogul sucht und das Unternehmen offensichtlich auch ideologisch immer näher an den Technofaschismus und an die AfD heranführt.
Die Sau durchs Dorf.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat ein umfangreiches juristisches Gutachten zur AfD vorgestellt. Ergebnis? Die AfD ist nach Einschätzung der Gutachterinnen verfassungswidrig.
Berichtet das edelweiß-netzwerk.de rechtes Radar. Wichtig sei, das Gutachten ersetze kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Aber es gibt eine sehr eindeutige Antwort darauf, ob ein Parteiverbotsverfahren nach den Maßstäben des Grundgesetzes Aussicht auf Erfolg hätte.
Nämlich eindeutig ja. Die Reaktion rechter Medien sei aufschlussreich.
Sie streiten kaum über die juristische Substanz. Stattdessen wird der Absender angegriffen. NGO, spendenfinanziert, linke Aktivisten, KI-Gutachten, Verbotsinitiative. Der rechte Kampagnenapparat läuft heiß.
Das GFF-Gutachten selbst sei nämlich für rechte Medien ein Problem.
Nicht, weil es ein Verbot der AfD automatisch auslöst, sondern weil es die Vorwürfe gegen die AfD rechtlich einordnet und prüft. Menschenwürde, Demokratieprinzip, Verfassungswidrigkeit.
Deshalb lenkten die Rechtsextremen sofort vom Inhalt ab.
Die zentrale Frage lautet nicht, ob die Argumentation trägt, sondern wer angeblich dahinter steckt. News spricht von einem NGO-Gutachten, das dem AfD-Verbot den Weg ebnen wolle. Apollo nennt es eine schlecht verschleierte Verbotsinitiative.
Aus einer juristischen Prüfung wird so ein politischer Angriff.
Damit wird der Inhalt vorab entwertet. Wer das Gutachten liest, soll es nicht als Rechtsanalyse sehen, sondern als bestellt und parteiisch. Eine bekannte Strategie. Wenn der Vorwurf nicht verschwindet, wird der Überbringer verdächtig gemacht.
Dabei sei das Gutachten sehr viel vorsichtiger, als seine Gegnerinnen behaupteten.
Weder setzt es die AfD mit der NSDAP gleich, noch behauptet es, sie wolle nachweisbar die parlamentarische Demokratie abschaffen. Gerade diese Differenzierung macht den Befund schwerer angreifbar. Weil das Gutachten keine überzogenen Vergleiche zieht und nur das behauptet, was sich belegen lässt, lässt es sich nicht einfach als übertrieben oder ideologisch motiviert abtun.
Stattdessen bleibe der zentrale Punkt stehen.
Die AfD verletze Demokratieprinzip und Menschenwürde. Und ein Verbotsverfahren hätte wahrscheinlich Erfolg.
Rechte Medien verschöben den Fokus trotzdem.
Nicht die AfD steht im Zentrum, sondern diejenigen, die sie prüfen lassen. GFF, Kampakt, Volksverpetzer, linke NGOs. Das Feindbild wird ausgeweitet auf Zivilgesellschaft, Juristinnen, Behörden und Medien.
Die politische Funktion sei klar.
Wer über Verfassungsfeindlichkeit spricht, soll selbst als undemokratisch erscheinen. Wer die AfD prüfen lässt, will angeblich die Opposition ausschalten. Demokratie schützen wird so zum Angriff auf die Demokratie umgedeutet.
Das knüpfe an bekannte Muster an.
AfD-Verbot als
Ausschaltung der Opposition.
Schöffenprüfung als
Gesinnungstüff.
Verfassungsschutz als Kriminalisierung von Kritik. Immer dieselbe Umkehr. Nicht die extreme Rechte bedroht demokratische Institutionen, sondern diese angeblich die Bürgerinnen.
Rechte Medien verharmlosten die Nazis der AfD nicht nur.
Sie verteidigen sie, indem sie jede demokratische Prüfung delegitimieren.
Das rechte Interesse am CSD-Anschlag.
Wir wollen sehen, ob der wirklich tot ist.
Leichensack, Blaulicht, Schaulustige. Wie sich rechte Influencer nach dem CSD-Anschlag als die besseren Journalisten inszenieren.
Das Medium.
Von der in Schweden urlaubenden Elke Wittich, gelesen von Margie, unterstützt von Ari.
Livestreams sind mittlerweile bei Rechten als Mittel zum Ideologietransport sehr beliebt. Und so berichtete auch ein in Teilen nach einer Obstsorte benannter rechter Verschwörungsstreamer Stunden nach dem Terroranschlag auf den CSD live. Konkret, zusammen mit seinem Kameramann und einem Kumpel lief er auf den Straßen entlang des von der Polizei abgesperrten Gebiets hin und her. Was die Fans im Chat sehr erfreute. Schließlich sei Berichterstattung wichtig, damit nichts vertuscht werden könne. Footage für den Verschwörungsglauben. Außer Blaulicht, Einsatzkräften und ein paar Schaulustigen gab es zwar streng genommen nichts abzufilmen, aber egal. Hin und wieder fand sich während der Wanderung durch den Ortsteil Tiergarten dann doch jemand, der gern interviewt werden wollte. Und nicht ahnte, dass der als seriöser Journalist auftretende Streamer schnell zu seinem eigentlichen Thema kommen würde, nämlich der AfD. Nur die könne nämlich Terror und Zuwanderung beenden. Ja, ja. Und wäre es nicht spätestens jetzt an der Zeit, dass das endlich alle einsehen? Nö. Schade, dann halt noch ein paar Bilder von herumliegendem Müll machen, um der Welt zu zeigen, wie unordentlich das CSD-Publikum ist. Am nächsten Abend sollte ein weiterer rechter Streamer das Livestream-Genre perfektionieren.
Ich stehe jetzt gerade voll im Regen,
berichtet der Mann, während seine Handykamera die weitgehend im Dunkeln liegende Laubenkolonie in Berlin-Spandau zeigt, in der der mutmaßliche Terrorist Abdul B. Stunden zuvor von der Polizei erschossen worden war. Zuvor war dem Streamer eine Aufnahme der abgedeckten Leiche gelungen. Und nun wartet er auf den Abtransport des Toten, weil...
Wir wollen sehen, ob der wirklich tot ist oder ob es eine Attrappe ist.
Ob der Mann wirklich davon ausgeht, dass die Gerichtsmedizin Leichen unverpackt durch die Gegend trägt, bleibt zunächst unklar, denn es regnet weiter. Aber er hat, im Gegensatz zur Antifa, wie er betont, keinen Regenschirm und die Schuhe werden...
Bis morgen auch nicht trocken.
Gut, er hätte seine Jacke aus dem Auto holen können, aber...
Ich darf mich nicht von der Stelle hier wegbewegen, das ist zu wichtig.
Und dann wird ein Leichensack auf einer Bahre zum Auto der Gerichtsmedizin gerollt und der Streamer geht Döner essen. Unabhängiger Journalismus, so wichtig.
Danke, Elke.
Beef aus Weimar.
Von Pierre Diessen-Tomori, gelesen von Ari.
Als ich Anfang der 90er beim abwechslungsbedrohten Jugendradio DT64 arbeitete, Features baute, irgendwann samstags die Rush-Hour moderieren durfte und im Wechsel mit anderen einen hartlinken, satirischen Wochenrückblick produzierte, habe ich keine Politik gemacht. Der Job selbst war Politik. Ein Rückzugsgefecht gegen die neuen Verhältnisse im Osten, hoffnungslos, aber schön wie ein Schlachtengemälde. Noch bevor DT gänzlich enthirnt wurde, ging ich 1993 freiwillig. 1995 kam ich zurück zum inzwischen glattgebügelten Nachfolger Sputnik, der nach Halle verpflanzt worden war. Ich war arbeitslos und brauchte Geld. Und so habe ich dort eine Zeit lang die Frühsendung moderiert. Bis ich eines Morgens ein anzügliches Stück über Helmut Kohl im Clinch mit Antje Vollmer brachte und dafür wieder einbestellt wurde. Ich durfte ab sofort immer erst nach 9 Uhr senden, nachdem mein vollständiges Sendemanuskript geprüft und genehmigt worden sei, wie es bei Sputnik bei allen anderen Tages-DJs schon länger Pflicht war. Ich lehnte ab, schmiss im Nö eine Abschiedsfeier und fuhr zurück nach Berlin. Man muss sich das vorstellen. Beim demokratischen Nachfolger des DDR-Jugendsenders saß den ganzen Tag ein Controller hinter der dicken Scheibe und blökte dem DJ über die Kommandotaste Anweisungen zu. Als Frank Eichmann das erste Mal vor der Sendung sein Skript abgeben sollte, knallte er dem Controller ein ganzes Paket Druckerpapier auf den Tisch. Auf jeder Seite stand nur ein Wort. Er ist wie alle mit Rückgrat bald gegangen.
Danke, Pierre.
Das Wetter wird nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören. Das war Eilmeldung Folge 88 mit Margie da Silva,
Claudia Jakobshagen und Ari Gosch.
Eilmeldung Folge 89 nicht im September, sondern erst am Dienstag, dem 6. Oktober 2026.
Denn First Tuesday is News Day.
Gleiche Welle,
gleiche Stelle. Herzlichst
auf Wiederhören.
Nein, doch. Oh.
Natürlich können Sie uns in Häppchen hören, aber dieser Podcast lohnt sich noch mehr als Gesamtkunstwerk.
Always look on the bright side of life.